Sind wir allein im Universum? Wenige Fragen haben die menschliche Vorstellungskraft tiefer berührt als diese. Sind wir allein im Universum? Von dem Moment an, als wir zum ersten Mal in den Nachthimmel blickten, hat seine schiere Unermesslichkeit eine Antwort gefordert. Das Universum, in dem wir leben, ist unvorstellbar gewaltig. Hunderte Milliarden Galaxien, jede mit Milliarden von Sternen, von denen jeder potenziell von Planeten umgeben ist. Die Logik scheint fast beleidigt von der Vorstellung, dass Leben, der Funke von Bewusstsein und Neugier, nur einmal in all diesem kosmischen Überfluss entstanden ist. Und doch hat die Wissenschaft, unsere disziplinierteste Methode, die Realität zu verstehen, die Frage nach außerirdischem Leben mit bemerkenswerter Vorsicht, ja sogar Misstrauen behandelt. In den meisten Bereichen folgt die Wissenschaft einer einfachen und mächtigen Abfolge: Beobachtung, Hypothese, Falsifikation. Wir beobachten ein Phänomen, schlagen eine Erklärung vor und testen sie dann. Aber wenn es um Leben anderswo im Kosmos geht, ist diese Abfolge leise umgekehrt worden. Statt zu hypothetisieren, dass Leben wahrscheinlich ist, und diese Annahme zu widerlegen, hat der wissenschaftliche Mainstream oft die gegenteilige Haltung eingenommen, anzunehmen, dass wir allein sind, es sei denn, unumstößliche Beweise beweisen das Gegenteil. Diese Umkehrung ist keine wissenschaftliche Notwendigkeit, sondern kulturelles Erbe. In großen Teilen der Menschheitsgeschichte haben unsere Weltbilder, philosophische, religiöse und sogar wissenschaftliche, die Menschheit ins Zentrum der Schöpfung gestellt. Vom geozentrischen Universum der Antike bis zur theologischen Betonung der menschlichen Einzigartigkeit wurden wir konditioniert, uns als außergewöhnlich, ja kosmisch einzigartig zu sehen. Obwohl die moderne Wissenschaft die Erde längst aus dem physischen Zentrum des Universums verdrängt hat, lingert eine subtile Form des Anthropozentrismus noch in unseren intellektuellen Reflexen. Das Fehlen direkter Beweise für außerirdisches Leben wird nicht als vorübergehende Lücke in den Daten betrachtet, sondern als stille Bestätigung unserer Einsamkeit. Doch Logik, Wahrscheinlichkeit und die Prinzipien wissenschaftlichen Denkens weisen in eine andere Richtung. Dieselbe Chemie, die Leben auf der Erde hervorbrachte, ist universell. Dieselben physikalischen Gesetze regieren ferne Galaxien. Wo auch immer Bedingungen denen der frühen Erde ähneln, flüssiges Wasser, stabile Energiequellen, organische Moleküle, ist das Entstehen von Leben kein Wunder, sondern erwartet. In einem Universum von solchem Ausmaß und solcher Vielfalt sprechen die Chancen überwältigend dafür, dass Leben anderswo existiert, vielleicht mikrobiell, vielleicht intelligent, vielleicht unvorstellbar fremd. Die wahre Spannung liegt also nicht zwischen Wissenschaft und Spekulation, sondern zwischen Logik und Erbe. Die Wissenschaft in ihrer reinsten Form sollte offen für Möglichkeiten sein, geleitet von Beweisen, aber nicht eingeschränkt durch historische Sentimentalität oder kulturellen Komfort. Die Frage nach außerirdischem Leben fordert nicht nur unsere Technologie heraus, sondern unsere Philosophie der Forschung selbst. Sie zwingt uns, uns damit auseinanderzusetzen, wie tief unsere menschliche Geschichte immer noch formt, was wir uns erlauben zu glauben. In dem Folgenden werden wir diese Frage in wissenschaftlichen, philosophischen und kulturellen Dimensionen erkunden, von der Physik bewohnbarer Welten bis zur Psychologie der Angst, von den Zahlen, die Gesellschaft versprechen, bis zur Stille, die uns umgibt. Die Goldilocks-Zone, mehr als nur Distanz. Wenn Astronomen von der Bewohnbarkeit eines Planeten sprechen, ist der erste Begriff, der oft auftaucht, die Goldilocks-Zone, jener schmale Gürtel um einen Stern, in dem die Bedingungen gerade richtig sind, damit flüssiges Wasser auf der Oberfläche eines Planeten existieren kann. Zu nah am Stern, und das Wasser verdampft. Zu weit entfernt, und es gefriert. In quantitativen Begriffen entspricht das etwa 1000 Watt pro Quadratmeter stellaren Strahlung, die Menge, die die Erde vom Sonnensystem erhält. Aber dieses einfache Bild, obwohl elegant, ist tiefgreifend unvollständig. Die Goldilocks-Zone ist keine einzelne Linie, die um einen Stern gezogen wird. Sie ist ein dynamisches, multidimensionales Gleichgewicht. Die Bewohnbarkeit hängt nicht nur davon ab, wo sich ein Planet befindet, sondern was er ist, seine Masse, Atmosphäre, innere Wärme und geochemische Geschichte. Ein Planet kann in der perfekten Entfernung umlaufen und dennoch absolut unbewohnbar sein. Nehmen wir Venus als Beispiel, unseren sogenannten Schwesterplaneten. Sie liegt innerhalb der klassischen habitablen Zone der Sonne. Ihre Entfernung von unserem Stern unterscheidet sich nicht dramatisch von der der Erde, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten sich einige sogar vor, dass sie unter ihren ewigen Wolken üppige Dschungel beherbergen könnte. Die Realität könnte nicht unterschiedlicher sein. Venus ist zu massiv und besitzt eine dicke, kohlenstoffdioxidreiche Atmosphäre. Diese dichte Hülle fängt Sonnenwärme durch einen außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt ein und treibt die Oberflächentemperaturen auf fast 470 Grad Celsius, 880 Grad Fahrenheit, heiß genug, um Blei zum Schmelzen zu bringen. Der erdrückende Atmosphärendruck, mehr als das 90-fache des irdischen, verhindert jegliche Abkühlung durch Konvektion oder Strahlung. Im Wesentlichen ist Venus ein Planet, der sein primordiales Wärme nie abgeben konnte. Ihre Größe und atmosphärische Dichte verurteilten sie zu einem permanenten Fieber. Venus erinnert uns daran, dass es in der Zone zu sein, wenig bedeutet, wenn die physikalischen Parameter des Planeten die Wärme verstärken, anstatt sie zu regulieren. Die Bewohnbarkeit ist daher kein einziges Kriterium, sie ist ein delikates Zusammenspiel zwischen stellarer Einwirkung und planetarer Reaktion. Auf der anderen Seite der solarischen Komfortzone liegt Mars, kleiner, kälter und öde. Mit nur etwa einem Zehntel der Masse der Erde fehlt Mars die Gravitation, um eine dicke Atmosphäre zu halten. Über Milliarden von Jahren hat der Sonnenwind viel von seiner gasförmigen Hülle abgetragen und eine dünne Schleier aus Kohlendioxid zurückgelassen. Mit wenig atmosphärischer Isolierung entweicht die Oberflächenwärme frei in den Raum und der Planet ist größtenteils gefroren. Ironischerweise kühlte sich Mars schneller als die Erde aufgrund seiner kleineren Größe. In seiner Jugend bedeutete dieses schnelle Abkühlen, dass er eine bewohnbare Phase vor der Erde betreten haben könnte. Geologische und chemische Beweise unterstützen diese Idee. Alte Flussbetten, Deltas und Mineralformationen erzählen die Geschichte einst fließenden Wassers. Die Entdeckung von Eisenoxiden, im Wesentlichen Rost, gibt uns indirekte, aber verlockende Hinweise auf einen Sauerstoffzyklus und möglicherweise sogar biologische Aktivität. Mars war kurz gesagt vielleicht die erste Welt in unserem Sonnensystem, die Leben beherbergte, wenn auch nur kurz. Zwischen dem Inferno der Venus und dem Tiefkühl der Mars liegt die Erde, der unwahrscheinliche Mittelweg, wo Temperatur, Masse und Atmosphäre in einem nahezu perfekten Gleichgewicht ausbalanciert sind. Dieses Gleichgewicht ist zerbrechlich. Ändern Sie die Größe der Erde, ihre Bahnweite oder die Zusammensetzung ihrer Luft auch nur in bescheidenem Maße, und die Bedingungen für Leben, wie wir es kennen, würden verschwinden. Diese Erkenntnis hat unsere Suche nach Leben jenseits des Sonnensystems umgestaltet. Astronomen suchen nun nach Erdanaloga, Planeten nicht nur in der richtigen Entfernung von ihren Sternen, sondern auch mit der richtigen Masse, atmosphärischer Chemie und innerer Dynamik. Der ideale Planet muss in der richtigen Rate abkühlen, seine Gase durch Vulkanismus und Plattentektonik recyceln und ein stabiles Klima lange genug aufrechterhalten, damit Leben entstehen kann. Mit anderen Worten, die Bewohnbarkeit ist keine feste Eigenschaft der Umlaufbahn eines Planeten. Sie ist ein entwickelnder Zustand, das Produkt kosmischen Gleichgewichts und geologischer Zeit. Die Lektion unseres eigenen Sonnensystems ist demütigend. Von drei terrestrischen Planeten, die mit ungefähr ähnlichen Zutaten und Umlaufbahnen begannen, Venus, Erde und Mars, ist heute nur einer bewohnbar. Die anderen, trotz Erfüllung der Lehrbuchdefinition, in der Goldilocks-Zone zu sein, wurden Opfer ihrer eigenen physikalischen Parameter. Wenn Leben anderswo im Universum existiert, muss es Welten bewohnen, in denen unzählige solcher Faktoren übereinstimmen, Welten, die, wie die Erde, jenes flüchtige Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig, zu heiß und zu kalt, zu klein und zu groß gefunden und gehalten haben. Die Goldilocks-Zone ist also nicht nur ein Ort im Raum, sie ist ein Zustand der Harmonie zwischen Stern und Planet, zwischen Energie und Materie und vielleicht zwischen Zufall und Unvermeidbarkeit. Die Unermesslichkeit des Universums. Unsere Galaxie, die Milchstraße, enthält zwischen 200 und 400 Milliarden Sternen und fast alle von ihnen beherbergen Planeten. Selbst wenn nur 1% dieser Sterne eine erdähnliche Welt besitzt, ergibt das allein in unserer Galaxie Milliarden potenzieller Heimat für Leben. Darüber hinaus liegen 2 Billionen Galaxien im beobachtbaren Universum. Die Zahlen übersteigen das Begreifen, und mit ihnen schrumpft die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde einzigartig ist, auf das unendlich Kleine. Das kopernikanische Prinzip sagt uns, dass wir nicht zentral sind. Statistisch sind wir auch nicht außergewöhnlich. Dennoch haben wir keinen definitiven Beweis für Leben anderswo gefunden. Die Unermesslichkeit, die Leben wahrscheinlich macht, macht es auch schwer fassbar. Selbst für unseren nächsten Nachbarn, Proxima Centauri, 4 Lichtjahre entfernt, würde ein erdähnlicher Planet milliardenmal schwächer als sein Stern erscheinen, ein Glühwürmchen, das um einen Scheinwerfer kreist. In dieser Unermesslichkeit ist Stille nicht überraschend. Sie ist erwartet. Den Sternen zuhören. Wenn Leben anderswo wahrscheinlich ist, dann sollte intelligentes Leben, fähig zur Kommunikation, Spuren hinterlassen haben. Diese Hoffnung inspirierte die Suche nach außerirdischer Intelligenz, SETI, den Himmel nach Radiosignalen zu scannen, die die Natur niemals erzeugen würde. Im 20. Jahrhundert war die Erde selbst ein Radiobarke. Fernsehen, Radar und Radiosender sandten Megawattsignale ins All, leicht detektierbar aus Lichtjahren Entfernung. Frühe SETI-Wissenschaftler gingen davon aus, dass andere Zivilisationen dasselbe tun könnten, daher die Suche nach schmalbandigen Signalen in der Nähe der Wasserstofflinie bei 1420 MHz. Aber unser Planet wird leiser. Glasfaser, Satelliten und digitale Netzwerke haben hochleistungsfähiges Rundfunk ersetzt. Was einst ein lauter, planetarer Schrei war, ist nun ein Flüstern. Die Radiophase unserer Zivilisation mag kaum ein Jahrhundert dauern, ein Blinzeln in kosmischer Zeit. Wenn andere sich ähnlich entwickeln, könnten ihre detektierbaren Fenster sich nie mit unseren überschneiden. Wir könnten von Stimmen umgeben sein, aber die zur falschen Zeit sprechen, auf die falsche Weise, auf Kanälen, die wir nicht mehr teilen. Die Stimmen in der Dunkelheit zählen. 1961 schlug der Astronom Frank Drake einen Rahmen vor, um abzuschätzen, wie viele Zivilisationen in unserer Galaxie fähig zur Kommunikation existieren könnten. N gleich R unterstrich, XF unterstrich P, XN unterstrich E, XF unterstrich L, XF unterstrich I, XF unterstrich C, XL. Jeder Term verengt das Feld, von der Rate der Sternenbildung, R, zum Anteil mit Planeten, FP, zu denen in habitablen Zonen, NE, zu den Planeten, auf denen Leben entsteht, FL, Intelligenz evolviert, FI, Technologie entsteht, F-C, und schließlich, wie lange solche Zivilisationen detektierbar bleiben, L. Drakes frühes Optimismus ging davon aus, dass Zivilisationen starke Radiosignale senden würden, vielleicht über Jahrtausende. Aber unsere eigene laute Phase verblasst bereits, und der letzte Term, L, die Lebensdauer der Detektierbarkeit, könnte tragisch kurz sein. Wenn unser Fenster nur wenige hundert Jahre in einer Galaxie alt von Milliarden Jahren beträgt, ist es kein Wunder, dass wir noch keine andere Stimme gehört haben. Die Gleichung sollte nie eine endgültige Zahl geben. Sie sollte uns daran erinnern, was wir nicht wissen, und zeigen, dass das Universum auch in der Unsicherheit wahrscheinlich voller anderer ist, die, wie wir, gehört werden wollen. In die Dunkelheit schreien. Über Jahrzehnte war unser Radioleckage zufällig. Ein unbeabsichtigter Nebenprodukt der Kommunikation. Aber jetzt haben einige Wissenschaftler METI, Messaging, Extraterrestrial Intelligence, vorgeschlagen, das absichtliche Senden starker, strukturierter Signale an nahe Sterne, um anzukündigen, dass wir hier sind. Befürworter argumentieren, dass Stille selbstzerstörerisch ist, dass, wenn alle zuhören, aber niemand spricht, die Galaxie für immer stumm bleiben wird. Kritiker warnen jedoch vor Gefahr. Wir wissen nicht, wer zuhören könnte. Die Vorsicht, die Stephen Hawking äußerte, das Schreien in einen dunklen Dschungel unbekannte Raubtiere anlockt, hält eine viel ältere Angst wider, dass Kontakt zwischen ungleichen Mächten für den Schwächeren schlecht endet. Die Debatte offenbart eine tiefe Ambivalenz. Wir sehnen uns danach zu wissen, dass wir nicht allein sind, zögern aber, das Risiko einzugehen, bekannt zu werden. Unsere Technologie macht uns fähig zur kosmischen Kommunikation, aber unsere Geschichte macht uns vorsichtig. Die Frage ist nicht mehr, ob wir eine Nachricht senden können, sondern ob wir sollen. Reflexionen über Macht und Angst. Unser Zögern, uns zu öffnen, entsteht nicht aus Aberglauben, sondern aus Erinnerung. Wenn wir befürchten, dass außerirdischer Kontakt zur Eroberung führen könnte, erinnern wir uns eigentlich an unsere eigene Vergangenheit. Die Begegnungen der westlichen Zivilisation mit dem Unbekannten, den amerikanischen Ureinwohnern, den aborigenen Völkern Australiens, den Afrikanern unter kolonialer Herrschaft und heute dem palästinensischen Volk, offenbaren ein konsistentes Muster: Dominanz, gerechtfertigt als Erleuchtung, Neugier, die in Kontrolle umschlägt. Die Sprache der Entdeckung hat oft die Realität der Ausbeutung verborgen. So projizieren wir, wenn wir Außerirdische als Eroberer vorstellen, uns selbst in den Kosmos. Die anderen, vor denen wir uns fürchten, ähneln denen, die wir einst waren. Unsere Angst ist ein Spiegel. Die Ethik des Kontakts beginnt also auf der Erde. Bevor wir eine andere Intelligenz unter den Sternen treffen können, müssen wir lernen, einander mit Würde zu begegnen. Das Maß unserer Bereitschaft für kosmische Gesellschaft ist unsere Kapazität für Empathie, nicht unsere Technologie. Vielleicht ist das Universum stillgeblieben, nicht weil es leer ist, sondern weil Zivilisationen, die lange genug überleben, um zu kommunizieren, Diskretion, Geduld und Demut gelernt haben. Wenn das so ist, könnte die Stille ein Akt der Weisheit sein. Eine zurückgekehrte Nachricht. Nach all den Wahrscheinlichkeiten und Ängsten gelangen wir zu einer hoffnungsvolleren Vision, einer, die in Carl Sagans Kontakt eingefangen ist. Als ein strukturiertes Signal von Vega eintrifft, erfährt die Menschheit, dass sie nicht allein ist. Die Nachricht enthält Anweisungen zum Bau einer Maschine, die es einem einzelnen Reisenden, Dr. Eli Arovai, ermöglicht, durch ein Netzwerk von Wurmlöchern zu reisen und die Absender zu treffen. Die Begegnung ist keine Eroberung, sondern ein Gespräch, keine Warnung, sondern eine Umarmung. Arovais Geschichte verkörpert das Beste in uns. Mut, gemildert durch Demut, Vernunft, geleitet von Staunen. Die Außerirdischen, denen sie begegnet, dominieren nicht. Sie leiten. Sie erinnern uns daran, dass Überleben in kosmischem Maßstab nicht von Macht, sondern von Kooperation abhängen könnte. Ihre Nachricht ist einfach: Wir haben alle gekämpft. Wir haben alle ausgeharrt. Ihr seid nicht allein. Eli Arovai wurde von Dr. Jill Tarter inspiriert, einer realen Astronomin, die das SETI-Institute mitbegründete und ihre Karriere dem Zuhören nach Stimmen unter den Sternen widmete. Sagan kannte Tarter persönlich und basierte Arovais Intellekt und Entschlossenheit auf ihr. Zu einer Zeit, als Frauen in der Wissenschaft immense Barrieren gegenüberstanden, war Tarters Ausdauer selbst ein Akt stiller Revolution. Sie sagte einmal: Wir sind der Mechanismus, durch den das Universum sich selbst erkennen kann. Dieser Satz fängt das Herz ihrer Arbeit und Sagans Vision ein, dass die Suche nach anderen auch ein Weg ist, durch den das Universum sich selbst bewusst wird, durch uns. Sagans Geschichte und Tarters Leben bieten eine Alternative zu unseren Ängsten. Sie deuten an, dass Wissen und Empathie zusammen evolvieren können, dass Zivilisationen, die lange genug überleben, um die Sterne zu erreichen, zuerst Mitgefühl lernen müssen. Vielleicht ist die Stille, die wir hören, keine Lehre, sondern Gnade, das respektvolle Schweigen von Zivilisationen, die warten, bis wir weise genug sind, dem Gespräch beizutreten. Jedes Teleskop, das zum Himmel gerichtet ist, ist auch ein Spiegel, der nach innen reflektiert. Im Zuhören nach anderen hören wir das Beste in uns selbst, die Hoffnung, dass Intelligenz mit Güte koexistieren kann, das Leben über das Überleben hinaus zu Sinn reichen kann. Wenn das Universum je antwortet, mag es nicht mit Anweisungen oder Warnungen sein, sondern mit Bestätigung. Ihr seid Teil von etwas Größerem. Hört weiter zu. Ob das Signal morgen oder in 1000 Jahren kommt, die Suche selbst definiert uns bereits. Sie beweist, dass wir, selbst in unserer Kleinheit, es wagen zu hoffen. Denn die Frage, sind wir allein, war nie wirklich über sie. Sie war immer über uns, über das, was wir sind und was wir noch werden könnten.